Im Kunstraum. Der Podcast vom Kunstraum Niederösterreich. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Katharina Brandl, ich bin die künstlerische Leiterin des Kunstraum Niederösterreich und ich werde Sie wie immer nicht alleine durch diesen Podcast führen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen gleich ergeht, aber die Pandemie scheint die Zeit gleichzeitig zu strecken und zu raffen. Alles, was vor März 2020 passiert ist, fühlt sich fast wie in einem anderen Jahrhundert an und gleichzeitig zerrinnt einem die Zeit zwischen den Fingern. Es ist ja auch schon wieder, gefühlt plötzlich, März 2021. Ein Projekt, das uns im Kunstraum die ganze Pandemie hindurch begleitet hat, ist die Ausstellung, die wir Ende Februar endlich eröffnen durften. Live Constantly Escapes. Heute ist Andrea Popelka bei mir, die die Ausstellung als Gastkuratorin gestaltet hat. Hallo Andrea.
Hi, hey, freut mich hier zu sein.
Wir sprechen heute über das Projekt, das wir ja eben sogar schon für BesucherInnen, also richtige Menschen in richtigen Räumen, ganz ohne Browser, am 25.02. öffnen konnten. Und wir werden uns unterhalten, wie naheliegend bei einem Podcast. Und dazwischen trägt uns eine Hafensymphonie von Aya Simon durch die Folge. Ein bisschen ist das auch wie im Kunstraum, oder Andrea, dass wir umgeben sind von Sound.
Ja, auf jeden Fall von Sound, der uns durch den Raum trägt.
Vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück für den Anfang, dass wir unseren HörerInnen auch die Ausstellung näher bringen können oder mal so eine allgemeine Idee geben können. Live Constantly Escapes hat einen Nährboden, wie du das ja auch schon öfters so bezeichnet hast. Ich zitiere dich hier. Dieser theoretische Nährboden stammt aus der Black Radical Tradition, aus Ideen von schwarzen Feminismen. Kannst du vielleicht kurz unseren Zuhörerinnen erklären, was dieser theoretische Anker für dich bedeutet hat und, naja, ganz allgemein, worum es eigentlich geht bei Life Constantly Escapes?
Also ich will das jetzt nicht so autobiografisch aufziehen. Also es wird sich später auch zeigen, warum es bei dem Projekt auch wirklich überhaupt nicht um mich geht. Aber nur um kurz zu erklären, wie ich auch dazu gekommen bin. Also ich habe vor ein paar Jahren an der Akademie der Bildenden Künste Gast gehört und war in einem Seminar mit Ruth Sonderegger, das sehr reichhaltig war. Und dort bin ich das erste Mal auf die Undercommons von Stefano Harney und Fred Moten gestoßen, was auch so eine Schrift war, wo es um die Universität geht und sozusagen Kritik an der Universität als Institutionalisierung von Bildung, als ausschließender Institutionalisierung von Bildung. Natürlich sehr am amerikanischen Kontext orientiert, aber ich glaube, da gibt es schon auch Logiken und Muster, die auch unseren Bereiche in Europa betreffen. Und da war ich dann irgendwie ziemlich hooked von diesen Theorien, weil die sowas Generöses und auch Zärtliches haben, während sie aber auch hochkritisch sind und so einen total klaren Blick haben auf Machtverhältnisse und auf die Welt jetzt. Und es geht dort viel um soziales Leben, einerseits in einem abstrakteren Sinne, also dass man Leben als etwas begreift, das sehr fundamental geteilt ist und miteinander verwoben und dadurch sozialisiert. Also wir werden sozusagen, wir wachsen in einem anderen Menschen heran und dann werden wir in die Welt geworfen, in die Sprache von anderen Menschen und sind von Anfang an so fundamental abhängig von unserer sozialen Umgebung. Und also Social Life ist bei Fred Moten, der ein Poet und ein Theoretiker ist, er ist kein Philosoph, er möchte auch kein Philosoph sein. Aber für ihn ist eben dieser Begriff des Black Social Life sehr wichtig. Und genau, damit ist einerseits was Abstraktes gemeint, also einen entangelten, verwurstelten Begriff von Leben zu haben, aber andererseits auch andere Praktiken miteinander umzugehen und miteinander zu sein und das zu lesen oder das auch gemeinsam mit Freundinnen und Bekannten zunehmend irgendwie zu rezipieren, hat für mich einfach privat schon eine totale Lebensveränderung bedeutet. Und ich dachte mir so, ah ja, diese DenkerInnen, und da kommen zu Stefano Harney und Fred Moten noch ganz viele andere dazu, die sehr kollektiv arbeiten und sehr verschränkt arbeiten, auch über Geschichte hinweg oder transhistorisch. Das, ja, ich habe mir gedacht, die haben irgendwie einfach einen guten Plan für Veränderung in der Welt. Und oder ja, für eine Art Kommunismus der Sinne, würde ich das nennen. Und zwar, dass es sich einfach so gut anfühlt, auch sich der Sozialität, wie Sie sie verstehen, hinzugeben. Und zwar setzen Sie diese Sozialität einer Art Individualität entgegen. Das ist nämlich so der Haupt, das ist so etwas, an dem Morton sich ständig abarbeitet, was er immer wiederholt, was er sehr stark kritisiert. Individualisierung und Separierung und so die Vorstellung, dass das eben so einen autonomen, oftmals weiß-männlichen, able-bodied Menschen gibt, der sozusagen unabhängig von Umgebung und von anderen ist und souverän und sich selbst besitzt. Und genau, ich glaube einfach, dass dass einerseits eben diese Kritik und Analyse sehr scharf und klar ist und andererseits die Alternativen eben dieses sozialen Lebens, des geteilten Lebens so reichhaltig und auch genießerisch sind. Und ich dachte mir, also wie kann man dem eine Ausstellung widmen auch oder dieses Projekt auf eine Art teilen. Also ich glaube, Stefano Harney und Fred Morton denken, sie wissen, wie unser Sein eigentlich funktioniert, wie es eigentlich ist. Also sie sprechen davon, dass wir imaginieren müssen, was schon existiert. Mehr als das, was noch nicht existiert. Also es geht bei ihnen darum, dass diese alternative soziale Realität oder diese alternative Realität dessen, wie wir sozial und geteilt sind, im Grunde schon da ist. Was ich auch schön finde für ein politisches Projekt, weil es da nicht um irgendwelche fernen Utopien geht, um irgendwas Unerreichbares, sondern eher darum zu realisieren, was schon da ist und sich von gewissen Normen und von gewissen gelernten Dingen zu entwöhnen.
Du hast ja auch einmal während des Ausstellungsaufbaus einen Stempel mitgebracht, und zwar mit Hase-Ente. Also das ist dieses Bild, was wahrscheinlich alle, die uns zuhören, kennen. Es ist eben der Umriss einer Ente, und wenn man diese Figur ein bisschen kippt, ist es ein Hase. Also es ist eben dieses klassische Kippbild, über das sehr viele TheoretikerInnen ja auch schon geschrieben haben und was bei Wittgenstein ja auch als dieses Aspekt sehen, dieses Sehen als verstanden wird. Und weil du ja auch sehr oft darauf hinweist, wenn du über die Ausstellung sprichst, dass eine wichtige Sache für dich ist, dass man gegen die großen Dichotomien, die unsere Kultur prägen, wahrnimmt, also gegen eine Trennung zwischen Subjekt und Objekt oder zwischen Mensch und Natur, also die großen Ideen, die dichotom funktionieren, die unsere Kultur prägen, dass ich mich jetzt, wie du gesprochen hast, gefragt hast, ob es dir in der Ausstellung auch sowas um ein lebendig gewordenes Kippbild geht, also wenn du beschreibst, das sichtbar zu machen, was schon da ist und was einer gewissen Ordnung oder einer gewissen Art und Weise, die Welt zu sehen, sowieso schon widerspricht, dass man über die Wahrnehmung vielleicht und über die Wahrnehmung dieser Ausstellungssituation, dass es vielleicht einen Kippmoment geben kann.
Ja, danke für dieses Entgegenkommen und für diese Bemerkung und schöne, sehr schöne Beobachtung. Genau, weil ich glaube, dass, also auch wie der Titel schon sagt, Life Constantly Escapes, dass sozusagen das Leben diesen Kategorisierungen und diesen Dichotomien der kapitalistischen Moderne, die wir auch immer noch sehr stark leben, die unsere Welt sehr stark strukturieren, dass es ihnen immer entkommt. Und ich glaube, auch eine These von den AutorInnen und etwas, das ich sozusagen empirisch aus meinem Leben und aus meiner Erfahrungsgeschichte kenne, ist, dass es gerade eben so sinnliche Erfahrungen sind, intensive Wahrnehmungen, in denen eben Genau, in denen sich die Dinge nicht mehr so leicht abtrennen lassen und wo das eine ins andere kippt. Also es war ein bisschen die Idee der Ausstellung so, okay, wie kann man dieses Denken als Methode hernehmen und sozusagen anders an die Ausstellung herangeben, nämlich als etwas, wo nicht dieses Kunstobjekt von dem anderen Benachbarten getrennt ist, sondern eher, wo das eine ins andere kippt und wo ich sozusagen in dem einen Ding einen Aspekt sehe, der es für mich mit einem anderen Ding verbindet und dass es eher so einen Moment der Bewegung gibt, wo vom einen zum anderen weitergeleitet wird, statt ein statisches, getrenntes Sehen oder so, eher ein umfassenderes, also sozusagen eine Erfahrung, die die verschiedenen Sinne auch ansteuert, eine sich bewegende Wahrnehmung. Also das war mir das... Das finde ich auch eigentlich das Schönste an der Ausstellung, diese Nachbarschaften oder diese Verbundenheit oder der Versuch, dass die Dinge für sich gewürdigt werden, aber dass es dann eben auch diesen schönen, seltsamen Zusammenhang gibt, dieses Netz. Also was für mich auch ein bisschen... das Interessante an dem Netz ist, dass das nichts ist, was nur ich als Kuratorin erdenke, sondern das wächst auch von alleine. Also manche von den KünstlerInnen haben sich dann aneinander angenähert, inhaltlich, oder dann eine Arbeit zu einem späten Zeitpunkt entwickelt, die auf einmal einen seltsamen Bezug zu einer anderen Arbeit hatte, obwohl die nichts voneinander wussten. Das heißt, es ist eben dieses Netz, das ist schon da und ich glaube, man kann sich dem ein bisschen hingeben und das fördern, aber im Grunde passiert es ohnehin schon. Und ja, ich finde auf jeden Fall, dass die sinnliche Wahrnehmung des Raumes, sich als fleischiger Körper dadurch bewegen, über die Zeit hinweg, dass das total wichtig ist, weil eben, wie du sagst, das ist so ein wichtiger Aspekt des Ganzen, die Wahrnehmung und die Sinne.
Du beschreibst ja diesen Bezug auf diese Theorien, die du schon bereits genannt hast, ja so als deine Methodologie einerseits, aber thematisch geht es bei Life Constantly Escapes ja durchaus schon noch um, nicht immer in derselben Explizitheit, aber doch um schwarzes Leben oder um eben das Leben, das Constantly Escapes. Wie siehst du diese beiden Ebenen miteinander kommunizieren, also die Ebene deiner kuratorischen Methode und sozusagen noch die Ebene der Themen, die auch so mitgesetzt werden durch die Arbeiten und die künstlerischen Positionen einfach insgesamt, die du ausgesucht hast.
Also ich denke, eben dieser Versuch von den DenkerInnen, der passiert ja auch nicht in einem luftleeren Raum, oder da geht es ja konkret darum, dass wir sozusagen unsere Welt anders denken, weil wir auch von einer sozioökologischen Katastrophe stehen, wie Morten das auch formuliert, also sozial in dem Sinne eben, wie man miteinander umgeht, oder dass sowas wie Kriegsführen überhaupt möglich ist, ein ständiges, profitorientiertes. Andererseits eben die Klimakrise, und natürlich findet dieses Experiment hier in einer kleinen Blase, in einem sehr kleinen Raum statt, aber im Grunde geht es natürlich schon darum, okay, wie können wir anders miteinander auf der Erde sein? wie können wir Leben erhalten, Leben zum Blühen bringen, und zwar jedes Leben, statt so einer diskriminierenden und rassistischen, kapitalistischen Logik zu folgen. Also, ich will jetzt nicht irgendwie zu düster werden oder so, aber das ist auch einfach erschreckend an der Pandemie und an Corona, zu was für einer Abstraktion von Tod wir da gelangt sind und wie normalisiert das ist, dass so viele Menschen sterben. Oder ganz banal gesagt, es gibt eine Krankheit, die sozusagen alle gleichermaßen gefährdet, gegen die niemand auf der Erde immun ist. Und dann gibt es ein Rezept und das ist trotzdem ein Rezept gegen die Krankheit und ein Mittel, und das ist so ungleich verteilt. Also einfach diese ganzen Dinge, wie kann das überhaupt möglich sein? Also darum geht es natürlich den TheoretikerInnen schon sehr stark, dass wir einfach lernen, anders miteinander und auf der Erde zu sein. Und insofern sind zum Beispiel die Comics von Grant Jonathan oder HTML Flowers, die man im Raum sehen kann, wo es auch Poster gibt zum Mitnehmen, die eben die Proteste von dem letzten Jahr behandeln. Das ist zum Beispiel so ein Marker, wo es dann natürlich auch um unsere Jetztzeit geht und um den Widerstand, der gerade jetzt geübt wird, oder auch einfach revolutionäre Bewegungen, weil das genau miteinander zusammenhängt. Also die Ideen mögen vielleicht auf den ersten Blick so wirken, als ob sie sich in einem abstrakten, theoretischen, philosophischen Raum abspielen oder in der Kunst, aber sie sind sehr stark an Lebensrealitäten gebunden und an diese Welt jetzt und wer in ihr leben darf und wer nicht und welches Leben gestohlen ist und welches nicht und welches Leben verfolgt ist und welches nicht. Und es geht natürlich um einen Schutz dieses Lebens auch, und einer Würdigung der Schönheit und der Intelligenz, die selbst aus diesem bedrängten Raum kommt, und das sozusagen als eine Gabe und als ein Geschenk wahrzunehmen an alle anderen.
Vielleicht sprechen wir sogar kurz gleich über den Raum, auch wenn wir jetzt nur mentale Bilder erzeugen können mit unseren Beschreibungen. Also wie dieses Ineinandergreifen und die Arbeit auch mit dem Raum und mit verschiedenen Sinnen im Kunstraum jetzt gerade funktioniert. Also vielleicht picken wir ein paar Dinge raus, oder? Also du hast die großen Fenster, die an der Front sind, wo der Eingang sind teilweise bunt foliert worden. Da fallen dann so bunte Schatten über den Tag hinweg jeweils anders rein. Von Jesse Darling sind Papierflieger, die aus Alu sind, also Aluflieger eigentlich, fällt mir auf, während ich das sage, im Raum verteilt, überall verteilt. Dann die Hafensymphonie von Aya Simon schwebt durch. Vielleicht magst du noch ein paar Bilder hinzufügen.
Es gibt dann noch so diese blitzenden Prints und Videos von James Goodwin, die eigentlich die ganz einfache Landschaftsaufnahmen sind, aber zum Beispiel kurze Videos von einem Flussstück oder einem Tümpel oder Aufnahmen von Blumen, die so wahnsinnig leuchten. Und für James ist dieses Licht, was da auftaucht, was wie so ein Sunflare ist, also wie so ein, wie so ein Zucken der Sonnenoberfläche. Das ist so ein Licht, was für ihn möglicherweise von ganz weit weg kommen kann und was ihm so zeigt, okay, es gibt Dinge, die weit entfernt sind, wie die Sonne zum Beispiel, die wir vielleicht jetzt gerade hier nicht direkt angreifen können, aber die trotzdem mit uns verbunden sind. Und das sind die setzen so ganz schöne Akzente. Und hinten gibt es so ein, also im hinteren Bereich gibt es so ein großes Segel von Luna Gisetti, so einen Stern, der in die Ausstellung gespannt ist und der dann auch so durch den Raum durchschneidet, hin auf einen mittleren Pfeiler. Und Luna hat sich dann so ein rotes Licht ausgesucht und in dem roten Licht sitzt dann auch noch eine von diesen leuchtenden Blumen und ist aber noch schön eigens ausgeleuchtet. Und das ist irgendwie so ein schönes Ineinandergreifen. Und dann zieht sich das rote Licht noch in den Videoraum und da gibt es eine Skulptur von Bry Williams, davon gibt es drei, das sind so in Wachs und in Harz eingeschlossene Gegenstände, die auch irgendwie so dramatisch sind, aber auch so Ansagen machen und genau, also ich finde wirklich so die Nachbarschaften irgendwie am schönsten, also wie sich dann das eine ans andere schmiegt. Vom Videorahmen raus gibt es dann auch noch so ein Loch, das selbst aussieht wie eine Sonne und da haben wir so ein innen im Videoraum ein Segel gespannt, wo man ein kleines Video von James noch sieht. Und das sitzt quasi so, wenn man durch das Loch der Sonne schaut, sieht man die Sonne, wie sie in einem Tümpel sitzt. Und das eingerissene Loch korrespondiert für mich mit einer Wand, die wir auf der anderen Seite des Raumes aufgebaut haben. Und irgendwie, es gibt dann immer auch noch an den Enden und den Peripherien und den Rückseiten noch irgendwelche Feinheiten. Also noch Prints oder Poster oder Comics oder getrocknete Blumen, die einen wieder drumherum leiten. Es ist am schönsten, wenn man sich selbst ansehen kann, glaube ich.
Vielleicht kommen wir noch mal kurz zu zu Covid und den Konsequenzen. Also ich habe eh das Gefühl, wir reden die ganze Zeit nur über Covid, deswegen sprechen wir mal nicht über Covid, sondern einfach über fürs Ausstellungsmachen, für das, was die Arbeit einfach sehr ändert. Nämlich vor allen Dingen jetzt im Fall von Life Constantly Escapes, dass außer Luna Gisetti bei einer Gruppenausstellung keine Künstlerinnen da waren. Ich würde dich einfach gerne fragen, wie du das wahrgenommen hast, wie sich deine Rolle ändert, wie sich deine Arbeit ändert, wenn in der Aufbauzeit so auf den letzten 200 Metern quasi die Künstlerinnen gar nicht persönlich kennenlernt, diesen Austausch nicht hat, den Kontakt nicht hat einfach.
Genau, also für mich war das wirklich auch eine schwierige Situation. Also hat damit angefangen, dass die Leute nicht so leicht erreichbar waren, zeitweise, weil die so in die Situation verstrickt waren oder selbst Covid hatten oder Angehörige, die das hatten und so weiter. Das war schon mal sehr schwierig. Und irgendwie ist vielleicht Ausstellungen im Allgemeinen sind ja auch, es ist zumindest ein Aspekt von ihnen, also sie sollen natürlich auch irgendwie kritisieren und niederreißen, aber es sind ja auch Liebesbriefe. Und wenn man dann nur E-Mails schreibt, ist das irgendwie total ernüchternd. Also so diese von allen Gefühlen entblätterten E-Mails. Also ich hab damit sehr gehadert, weil wir jetzt ausführlich dargelegt, geht es irgendwie eben um Sozialität und anderes miteinander sein. Und wenn man dann irgendwie so auf lange Distanz mit Leuten nur über E-Mail in Kontakt ist oder über Zoom und Skype und Dinge so entwickelt, das fand ich echt schwierig. Und auch wenn es um Sinnlichkeit, Materialität, Vorstellungskraft geht und man sieht gar keine Kunst und man hat auch so eine Sense Deprivation, also es gibt irgendwie so einen Entzug, was sinnliche Erfahrung angeht. Das fand ich auch sehr, sehr schwierig. Und dann gegen Ende zur Aufbauzeit, da zeigt sich dann, glaube ich, so dieses Paradox, dass man einerseits so gerne kollaborieren möchte und andererseits hat man natürlich dann schon ein Ego und Vorstellungen davon, was im Raum hingehört. Mir hat das auch etwas ermöglicht. Also einerseits hat es mich einsam gemacht und es war schwierig, so viele Entscheidungen selbst zu treffen und auch so viele Produktionsdinge selbst abzuwickeln. Also natürlich in Zusammenarbeit mit euch, aber auch so viele Kunstwerke umzusetzen. Andererseits erlangt man dann auf einmal eine Kontrolle, die einem dann, wenn man sehr pingelig ist und perfektionistisch, dann einem wieder entgegenkommt. Genau, also wenn man dann sagen kann, ich möchte das Bild, das soll genau dorthin kommen. Genau, es ist, glaube ich, so eine Mischung. Also die Zusammenarbeit mit Luna war toll, auch für das Sujet vom Plakat, wo wir dann auch mit Materialien gearbeitet haben und so. Und da habe ich mir so gedacht, das würde ich eigentlich gern mehr machen. Also genau, einfach diese Eingriffe in den Raum oder verschiedene Materialien kennenlernen und auch mehr handwerklich arbeiten. Also das war viel Arbeit, aber es war auch dann toll für mich.
Ich würde zum Schluss kommen und ich danke dir, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, dass wir für den Podcast über die Ausstellung sprechen konnten. Ich glaube, das hat sehr viel sehr erhellt für unsere Hörerinnen und es war wie immer ein Vergnügen. Also merci nochmal. Dann verabschieden wir uns auch bei Ihnen, liebe ZuhörerInnen. Wenn Sie sich für das Programm des Kunstraum Niederösterreich interessieren, schauen Sie doch auf www.kunstraum.net oder folgen Sie uns gerne auf allen unseren Social-Media-Kanälen. Wir sagen Tschüss und auf Wiederhören.